Gott ist gegenwärtig. Und er ist mit seinem Geist hier. Das hat er verheißen. Da, wo man ihn einlädt, da, wo man sein Herz öffnet für ihn, da hat er versprochen, dass er gegenwärtig sein wird. Ich freue mich, dass ich zu Hause sein darf. Ich habe hier vor über 45 Jahren meine ersten Schritte im Glauben machen dürfen. Das bleibt meine geistliche Heimat. Ich habe uns einen wunderbaren Bibelabschnitt zugegebenermaßen, er ist lang mitgebracht, aber es ist eine Perle. Es ist ein Kleinod mit geistlichen Wahrheiten. Und die Bitte war, Andreas, Eltern verantwortlich, an Verantwortung, geistliche Erziehung und Vorbild. Und dem habe ich mich gerne gestellt. Und wo, wenn nicht in Gottes Wort, finden wir Gottes Gedanken so tief. Ich möchte mit euch aus dem 1. Samuel ganze 28 Verse lesen. Das sollte man normalerweise nicht machen, so viel. Aber ich muss es machen. Und wenn ihr eine Bibel habt, lest mit. Den Text findet ihr aber auch dort. Überschrieben habe ich diese Predigt mit Hannah, welch ein Vorbild. Und dann auch nochmal eine Klammer dahinter für uns Eltern. Aber nicht nur für Eltern. Ich lese. Und es war ein Mann von Ratajim Zophin vom Gebirge Ephraim. Der hieß Elkana, ein Sohn Jerobeams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Der hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere hieß Penina. Penina aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder. Dieser Mann ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Und wenn nun der Tag kam, dass Elkana opferte, gab er seiner Frau Penina und all ihren Söhnen und Töchtern ihren Anteil. Aber Hanna gab er einen besonders großen Anteil, denn Hanna hatte er lieb, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Da weinte Hanna und aß nichts. Elkana aber, ihr Mann, sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr. Und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und mich an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen wirst, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dir, dem Herrn, geben sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und da sie lange gebetet hatte vor dem Herrn, achtete Eli auf ihren Mund. Moment. Sorry. Und Hanna redete dir am Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich. Ihre Stimme aber hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hanna aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wolltest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und aus Traurigkeit so lange geredet. Und Eli antwortete und sprach: geh hin mit Frieden. Der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Und sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Und am anderen Morgen machte sie sich früh auf. Und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, kehrte sie wieder um, kam heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und als die Tage um waren, ward Hannah schwanger. Und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Denn so war sie, denn so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um den Herrn das jährliche Opfer zu opfern, und was er gelobt hatte, zog Hannah nicht mit ihm hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und bleibe dort für immer. Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr, so tu, wie es dir gefällt. Bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Der Herr bestätigte aber, was er geredet hatte. Und so blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie entwöhnt hatte. Nachdem sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich. Dazu einen dreijährigen Stier, einen Scheffel Mehl und einen Krug Wein, brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Knabe aber war noch jung. Und sie schlachteten den Stier, brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder, sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten den Herrn an. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein ewiges, für dein inspiriertes, durch deinen Heiligen Geist inspiriertes Wort, was du heute in unsere Mitte stellst. Und ich kann nur bitten, dass du meinen Mund auftust. Und ich bitte in gleichermaßen, dass du auch unsere Herzen auftust, dass wir dein Reden in unser Leben verstehen. So bitte ich dich, rede du durch dein Wort und durch deinen Geist zu uns. Im Namen Jesu bitte ich das. Amen. Ich möchte die Predigt in insgesamt 5 Teile einteilen. Ich könnte viel mehr darüber machen. Ich möchte über Hannah reden und ihren Umgang mit seelischen Schmerzen und Verletzungen. Ich möchte über ihren vorbildlichen Umgang reden im Gebet und Vertrauen auf Gott. Ich möchte reden über ihre vorbildliche Hingabe. Ich möchte reden über ihre Vorbildlichkeit in der Erziehung und Fürsorge und über ihre Vorbildlichkeit im Losen und Loslassen und Einlösen ihrer Versprechen. Hannah war eine Frau, der seelische Schmerzen nicht verborgen waren. Die Geschichte ist sehr ausführlich. Sie beschreibt, dass sie unter ihrer Kinderlosigkeit, unter ihrer Fruchtlosigkeit litt, massiv. Da ist diese unerfüllte Sehnsucht nach einem Sohn, nach einem Kind, ein ganz zentraler Aspekt auch von Identität, von Beziehung, von Lebenssinn. Und für diese Frau ging das einher mit dem Gefühl, mit dem inneren Gefühl des Verlustes und der inneren Leere. Es ging einher mit dem Gefühl des inneren Versagens, Einsamkeit, Isolation. In solchen Momenten machen sich aber auch Wut und Trauer in gleichermaßen, das sind so wie Gegenpole, immer wieder auch Luft. Das führt zu Schwierigkeiten in der Partnerschaft. Das löst am Ende auch religiöse Konflikte, spirituelle Konflikte hinsichtlich Selbstanklage und Schuldgefühle aus. Noch dazu kam natürlich auch der ganze Moment der Stigmatisierung, der Kränkungen aus dem eigenen Haus. Hannah hatte seelische Schmerzen, seelische Verletzungen. Ich glaube, das ist vielen von uns auch nicht unbekannt. Unser Leben ist nicht frei von Verletzungen. Und da sind Dinge, die sich so tief einbrennen können in unser Herz, dass sie unser ganzes Leben bestimmen. Sie begleiten uns. Und wenn sie nicht geheilt werden, dann kann es leider wie auch ein Weg in eine trostlose Richtung sein. Das ist nicht hier aus der Welt, was hier steht. Das ist heute noch so aktuell. Und hier und unter uns sitzen Menschen in gleicher Weise, die sind seelisch verletzt, kennen den Verlust und auch die Schmerzen, die sie haben. Wie damit umgehen? Und so wie Hannah mit Schmerzen und mit diesem Inneren umgegangen hat, finde ich so vorbildlich. Es muss so entsetzlich schmerzhaft gewesen sein, dass dann eine Mutter, die das hat, was sie sich wünscht, auch noch ihre Situation ausnutzt und ihr das Leben schwer macht, sie kränkt. Ich kann mir vorstellen, jeder, der hier sitzt, der hat Verständnis dafür, dass das eine Frau nicht kalt lässt. Wut, Aggression, auch gegen ihre Widersacherin, das ist doch nur allzu menschlich. Kennst du sowas? Kenne ich sowas, wo sich in mir Wut und dergleichen aufbaut, auch um dessen, was ich Verletzungen nicht verarbeitet habe. Aber bei Hannah, das ist außergewöhnlich, lesen wir nichts davon. Trotz ihrer Schmerzen, der ganzen Anfeindung wird nicht berichtet, dass ihr Herz in Wut entbrannte. Vorbildlich. Aber wir können lesen, dass sie weinte und nichts aß. Sie war zutiefst gedemütigt. Vers 11 schreibt sie dann auch, sie spricht vom Elend ihrer Magd. Ich frage mich, woher nahm Hannah die Kraft, an der Stelle nicht in Wut zu reagieren? Ihre Wut hätte sich nicht zuletzt auch gegen Gott richten können. Ich frage uns mal, ich glaube, es gibt auch in unserer Mitte vermutlich keinen, der nicht auch schon mal Anklage gegen Gott in seinem Herzen hatte. Vielleicht sitzt du heute hier und deine Anklage ist größer, als es du dir eingestehen magst. Gott, warum? Warum ich? Was hast du dir dabei gedacht? Warum der und ich nicht? Allzu menschliche Gefühle. Aber Gott hatte ihr Herz bewahrt vor diesem Umgang mit Schmerzen. Aber ich sehe, und es wird geschrieben, sie weinte und sie aß nichts. In ihrem Schmerz wandte sie sich am Ende anklagend nicht von Gott weg. Ist das nicht wunderbar? Sondern zu Gott hin. Welch ein Vorbild ist diese Frau im Umgang mit Schmerzen. Sich nicht wegzuwenden von Gott, sondern zu ihm hin. Sich nicht in Wut und Aggression gegen den, der mehr hat, Luft zu verschaffen, sondern in ihrem Herzen zu weinen. Diese Frau ist ein Vorbild und mehr noch. Als sie dann diesen Weg zum Tempel angingen, der hätte sie doch zu Hause bleiben können. Elkana hat ihr das Doppelte gegeben. Und sie opferte das Doppelte an Dank dem Herrn, indem sie alles ihm gab. Diese Frau ist unglaublich. Es muss in ihrem Herzen, davon bin ich überzeugt, das Werk des Heiligen Geistes viel Raum gehabt haben, dass ihr Herz bewahrte. Ihr liebes Gotteskind, das ist vorbildlich. Das ist nachahmenswert. Und ich sehe, das spricht auch Gott zu uns. Im Psalm 34, Vers 19 sagt er, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Ich möchte dir sagen, nimm diesen Trost an, halte daran fest. Nimm diesen Trost an, halte daran fest.
Falls du dich abgewandt hast von ihm, kehre um, kehre zurück auch in seinen Tempel. Das sagt dir der Herr. Kehre um, komm zurück zu ihm, das sagt er dir. Komm in seine Nähe, in seine Gegenwart. Denn er sagt, das sage ich dir auch aus dem Worte Gottes, er sieht deine Not. Er sieht dein Leid, er sieht deine Schmerzen. Es ist ihm nicht verborgen. Hanna war so vorbildlich damit. Gott lässt es uns in seinem Wort sehen. Gottes Wille ist, im 1. Petrus 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösen oder Schmähung mit Schmähungen, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, damit ihr Segen erbt. Was für ein wunderbarer Wille Gottes. Auch für dein und für mein Leben ist dieser Wille Gottes, so umzugehen mit Schmerzen, vorbildlich. Schütte dein Herz vor ihm aus. Vielleicht ist das der Punkt, an dem auch dieses Wort zu dir redet. Ich gehe weiter. Hanna ist vorbildlich im Gebet und Vertrauen auf Gott. Vers 10, 12, 15, 17, 18 steht, und sie war von Herzen betrübt. Sie betete zum Herrn und sie weinte sehr. Lass uns mal auf diese Hanna schauen. Sie weinte sehr. Und sie hat ihr ganzes Herz in ihrem Schmerz vor Gott ausgeschüttet. Das ist der Ort, bei dem wir unserem Herzen, unser Herz auf hinlegen dürfen. Sie brachte auch ihren ganzen Schmerz zum Herrn. Gott sagt dir das auch. Hier ist der Ort in meiner Gegenwart, wo du deinen Schmerz und dein Herz hinbringen kannst. Hier bin ich gegenwärtig. Kennt ihr dieses innere Drängen, wenn man sich mal jemandem offenbaren muss? Wir waren vor Weihnachten in Viersen auf der Straße. Eine ältere Frau mit ihrer Tochter. Wir sahen ihn an, es ging ihm nicht gut. Der Mutter insbesondere nicht. Und wir redeten mit ihr und sie sagte, ich weiß, ich müsste mal wieder in eine Kirche gehen. Ich müsste mal wieder mit jemandem reden. Wir haben sie eingeladen in den Gottesdienst. Haben gesagt, es ist nicht weit, kommen Sie mit. Wir haben auf der Straße mit ihr gebetet, haben gesagt, kommen Sie doch in den Gottesdienst. Dort werden Sie Gottes Reden hören. Aber sie ist nicht gekommen. Ich weiß nicht, welche Motive dahinter stehen. Ich will sie nicht verurteilen. Da lag so viel auf ihrer Seele. Aber sie hatte keinen Ort gefunden, wo sie ihrer Seele Luft macht. Ich möchte uns sagen, da, wenn wir unser Herz vor dem Herrn ausschütten, das kann deine Beziehung sein, es können deine Kinder sein, es kann deine finanzielle Situation sein, es kann auch dein eigener und mein eigener Ungehorsam sein, wo ich Gott aus der Schule gelaufen bin. Mit dem Schmerz, den wir darüber erleben, zu Gott kommen, unser Herz ihm hinlegen, dann wird er hören. Das ist wunderbar. Gott hat versprochen, dass er denen nahe ist, die zerbrochenen Herzens sind. Halte das fest. Denen, die zerbrochenen Herzens sind, ist er nahe. Hanna war vorbildlich in ihrem Gebet. Ich finde toll, ihr ging es nicht mehr darum, heile Welt zu spielen. Hauptsache, die Fassade glänzt, alles, was dahinter ist, darf keiner mitkriegen. Hör auf mit diesem Spiel. Hören wir auf mit diesem Spiel, dass wir so tun, als wäre alles in Ordnung und hinten stinkt's. Tun, unsere Beziehung ist vielleicht gut, am Ende kriselt's, wir sind nicht wahrhaftig. Hanna hat aufgehört mit diesem Theater. Sie weinte so sehr, dass der Priester denkt, sie ist betrunken. Es war ihr egal gewesen, es hat sie überwältigt, innerlich endlich ihrem Herzen Luft zu machen. Das ist der Weg, den Gott uns zeigt in seinem Wort. Du darfst kommen, wie du bist, dein Herz vor ihn ausschütten. Du darfst gewiss sein, es bleibt dir nicht verborgen. Und in dieser Situation gibt dir Gott ein Versprechen durch Eli. Und er sagt, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Nach den vielen Jahren sollte Gott nicht in gleicher Weise auch an seinem Volk, an dir und an mir handeln? Wenn wir mit zerbrochenem Herzen zu ihm kommen? Es ist nur ein Satz, den dieser Eli sagt zu dieser Frau. Aber es richtet sie auf. Es hat sich nichts verändert an dem Zeitpunkt. Aber es richtet sie auf. Sie glaubt in diesem Worte des Herrn. Sie ging aus dem Tempel. Sie packte ihre Sachen. Wunderbar. Sie aß was. Und dann steht dieser Satz. Und sie schaute nicht mehr so traurig drein. An diesem Moment, als sie diesem Worte Gottes Glauben geschenkt hat, war sie eine veränderte Person. Das ist das Geheimnis des Wortes Gottes auch. Wenn du dem Herrn vertraust und seinem Wort, ich werde dich nicht versäumen, ich werde dich nicht verlassen, dann gehst du, wenn du im Glauben dich darauf stellst, als eine andere Person heraus. Wenn du es nicht tust, wenn du deine Hilfe bei anderen suchst, ich will nicht sagen, dass sie dir nicht helfen können. Wir haben auch viele Brüder und Schwestern und Menschen, die uns wunderbar helfen können. Aber den Schmerz in unserer Seele, davon bin ich überzeugt, der gehört zu Gott. Gott verändert durch den Glauben eigentlich in einer bestimmten Reihenfolge. Es verändert zuerst den Menschen, das Herz des Menschen von innen. Und dann richtet sich auch das im Regelfall nach außen aus. Man sah, diese Hanna war eine andere. Sie begann zu essen, sie begann zu trinken, zu lachen oder ihr Blick entspannte sich. Interessant, sie ging nach Hause, schlief mit ihrem Mann. Und die Bibel ist da kurz und sagt, und sie wurde schwanger. Wir können später lesen, sie bekam drei Söhne und zwei Töchter. Gott hat es nicht nur dabei belassen lassen. Hanna ist vorbildlich für mich im Gebet und Vertrauen. Ihre Hingabe. Im Vers 11 sagt sie, und ich will ihn dem Herrn geben, sein Leben lang und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Das war ein Nazarener-Gelübde aus dem 4. Mose. Der sich dem Herrn weiht, hat auch als ein Zeichen der vollständigen Weihe gesagt, auf mein Haupt soll kein Schermesser kommen. Das heißt, diese Frau, diese Person unterstellte sich vollständig dem Willen Gottes. Alle weltlichen Dinge, einschließlich dem Haare schneiden, wurden beiseite gelassen. Gleiches finden wir auch bei dem Simson. Auch über ihn, auf dem eine Berufung Gottes lag, stand, auf sein Haar soll kein Schermesser kommen. Hannas Hingabe. Eine Mutter, die bereit ist, das, was sie erbeten hat, dem Herrn hinzugeben. Das ist beeindruckend. Zu sagen, ich bin bereit, das, was du mir gibst, dir wieder zurückzugeben. Und das ist nicht nur geistig, das sind auch unsere Kinder. Gott hat uns mit vielen Kindern gesegnet, mich persönlich, vielleicht auch euch. Das sind Geschenke Gottes, die wir aber nicht nur für uns haben sollen. Und zu sagen, wir haben es heute gemacht, sie dem Herrn zurückgeben. Wenn Hannah nicht bereit gewesen wäre, Samuel zurückzugeben, wäre die Berufung, die Gott auf sein Leben gelegt hätte, nicht in seiner Person realisiert worden. Die zweite Frau, Elkana, sie hatte einige Kinder. Was aus ihren Kindern geworden ist, da schreibt die Bibel kein Wort drüber. Aber lest mal weiter als Hausaufgabe, was im Leben von Samuel Gott tun konnte. Liebe Eltern, ich möchte weiter sagen, auch ihr, die ihr heute eure Kinder habt segnen lassen, ihr Eltern, ihr habt einen wesentlichen Anteil daran, welchen Weg eure Kinder einmal gehen werden. Wenn unsere Kinder in unserem Leben unsere Hingabe sehen an das Reich Gottes, dann wird das nicht ohne Konsequenzen in ihrem Leben bleiben, sage ich euch. Sehen Sie sie aber nicht in unserem Leben, keine Hingabe, so als Add-on, ach, die gehen dann in den Gottesdienst. dann wird das auch ihre Konsequenzen haben und leider ihre Frucht auch in ihrem Leben zeigen. Ich frage, können unsere Kinder aus unserem Leben sehen, dass wir wirklich Gott dienen, dass wir bereit sind, ihm nachzufolgen, dass wir bereit sind, uns ihm hinzugeben? Ihr lieben Eltern, ihr lieben Großeltern, ihr als Gemeinde, wir könnten nichts Besseres an unseren Kindern tun, als dass auch sie in unserem Leben unsere Hingabe zu Jesus sehen. Liebe zu seiner Gemeinde. Sie erkennen, sie dienen dem Herrn von Herzen. Sie sind bereit, auch uns das vorzuleben. Das wird nicht ohne Auswirkung bleiben für uns Kinder. Meine Frau lud mich vor einigen Jahren nach Köln ein, in die Philharmonie. Dort hat ein weltbekannter Geigenvirtuose gespielt. Sein Name ist David Garrett. Die Philharmonie war voll bis auf den letzten Platz gewesen. Warum? Er war ein Meister seines Fachs. Ihr kennt ihn vielleicht. Wisst ihr, was passiert ist? Sein Vater stammt aus einer deutsch-amerikanischen Familie und er hat schon früh erkannt, dass in diesem Sohn etwas drinsteckt. Und so hat er in ihn investiert und hat dafür gesorgt, dass er gefördert wird, intensiv. So hat er ihn als jungen Mann schon auch zu diesen Geigenstunden angemeldet. Und er war maßgeblich an seiner Ausbildung beteiligt. Ohne diese Hingabe wäre das nicht möglich gewesen. Ihr lieben Eltern, lasst das an euer Herz dran. Gebt das, was ihr habt, dem Herrn. Ich weiß, dieses Prinzip der Saat und Ernte ist in der Bibel tief verwurzelt. Ja, wer da kärglich sät, der wird kärglich ernten. Das gilt auch in Bezug auf unsere Hingabe. Und wer da großzügig erntet, er sät, der wird auch großzügig ernten. So spricht dir der Herr. Ich darf uns fragen. Ich bin ein Fragensteller, ich weiß. Wie sieht es eigentlich mit unserer Hingabe aus? Ganz persönlich. Mit unserer Zeit, unserem Geld, unserem Gebet, der Kraft und nicht zuletzt dem, was uns am liebsten ist. In welche Reihenfolge sortieren wir Gott ein? Zweiter? Dritter? Sind wir solche, die vielleicht auch für Arbeit am Reiche Gottes beten, aber selbst nicht bereit sind hinzugehen? Hannah ist uns ein leuchtendes Vorbild. Sie ist uns ein leuchtendes Vorbild in ihrer Hingabe. Sie gab das Liebste, das ist unglaublich für mich. Ich möchte sagen, unser himmlischer Vater gab das Liebste, was er hat. Er sandte seinen Sohn auf diese Erde, auf das er am Kreuz stirbt für unsere Sünden. Und jeder, der das persönlich für sich in Anspruch nimmt, dieses Opfer, wir werden seine Schuld vergeben, er wird gerettet werden und er ist sein Kind. Weil Gott bereit war, das Liebste hinzugeben. Dieses Bild müssen wir vor Augen haben. Mach keine halben Sachen. Hör auf, dir irgendwelche Rückzugsoptionen mit Gott offen zu halten. Hab bitte auch keine egoistischen Motive, wenn du dich hingibst, dass du erwartest, dass Gott dich groß macht und dergleichen. Leb dein Leben, sei bereit und lass es zu dir reden. Gib deinen Leib als ein lebendiges Opfer hin. Das sagt uns Paulus im Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch, dass ihr eure Leibe als lebendige, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringt. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst, Hingabe. Das ist der Wille Gottes für unser Leben. Ich sagte meiner Frau, ein Spiel ist nicht bei 90 Minuten zu Ende, sondern dann, wenn der Schiedsrichter pfeift, ich sehe, wir sind knapp drüber. Ich gebe Gas. Aber ich glaube, Gott hat eine Botschaft für uns und ich habe noch zwei Punkte, die wichtig sind. Hannah war vorbildlich in ihrer Erziehung und Fürsorge. Wir lesen, sie brachte ihren Sohn, als er 3 oder 4 war, vermutlich als er entwöhnt war, in den Tempel. Aber bis in dieser Zeit war sie für ihren Sohn da. Sie war es, sie brachte ihm Laufen bei, Sprechen bei. Sie übernahm die Verantwortung für ihre Erziehung und sie nahm ihre Rolle als Mutter an. Das ist vorbildlich für mich. Es war ihr so wichtig, dass sie auch diese Rolle von ganzem Herzen annahm, mit Hingabe, mit Zeit und Liebe. Ihr lieben Eltern, ihr wisst es doch selber. Wir sind und sollen Bezugsperson Nummer eins sein, auch im Leben unserer Kinder. Kümmert euch um eure Kinder. Nehmt euch die Zeit um sie, da wo es euch möglich ist. Und auch natürlich finanzielle Situationen und dergleichen das ermöglichen. Nehmt euch die Zeit für eure Kinder. Gebt sie nicht so schnell wie möglich weg, damit ihr euch wieder auch den Dingen, die natürlich zum Leben wichtig sind, widmet primär. Kümmert euch um eure Kinder. Hannah machte das. Und sie legte den Grundstein dadurch in dem Leben vom Samuel. Sie war es, die ihm Gottesfurcht vermittelte. Er zog ihn vom Kleinen auf im Bewusstsein, dass sein Leben Gott gehören wird. Hört ihr das? Sie war es, die es in seinem Herzen vermittelte. Sie legte den Grundstein für den Dienst als Richter, als Prophet in einzigartiger Weise. Zeigt, wie wichtig Eltern sind, auch in der moralischen und geistlichen Prägung ihrer Kinder. Nehmt diesen Dienst wahr. Ihre Hingabe an den Gottesdienst. Ich glaube, sie musste in dieser Zeit ihren Sohn vorbereiten auf die anstehende Trennung. Keine Mutter gibt ohne Vorbereitung ihr Kind ab. Sie muss ihm erklärt haben, ich habe dich von Gott erbeten. Ich habe ihm versprochen, dass ich dich gebe. Und er muss es verstanden haben. Wann nicht, wenn in dieser Zeit, als sie ihm vermittelt, welch eine Hingabe in ihrem Herzen ist, ein Gottesbild und auch wie sie bereit ist, quasi auch loszulassen. Das ist wunderbar. Und selbst später noch sehen wir, als dann Samuel im Tempel war, dass sie ihm regelmäßig jedes Jahr besuchte und selbstgemacht so ein Obergewand mitbrachte. Auch dann hat sie noch regelmäßig sich ihrem Sohn zugewandt. Das zeigt ihre ganze Mutterliebe an der Stelle. Welch ein Vorbild für uns. Auch wir Eltern, ich weiß, Gott legt eine große Verantwortung auf uns für unsere Kinder. Wenn wir es versäumen, unsere Kinder zu Gott zu bringen, wer soll es dann tun? Bitte, wenn ihr hier sitzt und meint, dafür haben wir doch bitte schön die Kinderstunde. Ja, natürlich auch. Dafür haben wir auch eine Schule, dass wir unsere Kinder in die Schule bringen, natürlich. Aber wenn wir meinen, da nimmt uns Gott nicht in die Verantwortung, dann möchte ich ihm einmal nicht Rede und Antwort stehen müssen. Nehmt das ins Herz für euch, auch ihr Großeltern. Nehmt die Zeit mit euren Kindern und zeigt ihnen, was Gott in eurem Herzen gemacht hat. Ich komme zum letzten Punkt. Hannah ist vorbildlich im Loslassen und auch im Einlösen ihrer Versprechen. Sie ist so ein herausragendes Vorbild an der Stelle und ihre Haltung zeigt, dass sie nicht zu der Sorte Person gehört, die Gott ein Versprechen macht, nur um was zu bekommen und nachher an Vergesseritis leidet. Und er hat gewusst, ja, Gott ist mir gnädig gewesen. Das fordert mich loszulassen, auch die Hände zu öffnen. Und sie war bereit zu diesem Opfer. Menschliche Pläne, sie opferte ihre Pläne und Vorstellungen, die sie mit Sicherheit hatte. Es war ein hoher Preis. Auf der anderen Seite, wenn wir uns später mal im Leben, realisiert diesen Vergleich mal, wenn wir uns später mal die Pläne Gottes, die Gott mit dem Samuel hatte, vergleichen im Verhältnis zu den Plänen, die wir Menschen mit unseren Kindern haben, da kann uns nur die Augen aufgehen. Ja, wir wollen, dass unsere Kinder Karriere machen, dass es ihnen gut geht, dass sie eine Familie haben, Haus und ein schönes Auto bauen und auch in der Gemeinde sind. Gott hat an dieser Stelle Berufung ausgesprochen, hat gesagt, ich mache diesen Mann zu einem Mann, von dem gesagt wird, dass keines seiner Worte auf den Boden gefallen ist. Sie hat ihn berufen, dass er Könige salbt. Er hat dem Wort in der Zeit quasi zwischen der Richterphase und der Könige geleitet, geistlich. Er war die geistliche Instanz des Landes gewesen. Das ist der Plan, den Gott mit Samuel hatte. Und nicht natürlich das, was vielleicht uns Menschen so wichtig ist. Lieben Geschwister, ich kann nur sagen, was war das ein großartiges, weites Herz, was diese Hanna hatte, dass sie gesagt hat, ich möchte nicht, dass meine Pläne realisiert werden, ich gebe hin, ich möchte, dass Gottes Pläne realisiert sein. Ihr lieben Geschwister, ich glaube, hier in dieser Mitte gibt es Menschen, gerade ihr Jungen, die hat Gott berufen. Auf euer Leben hat er eine Berufung gelegt. Und vielleicht ist gerade heute der Punkt, wo Gott auch sagt, komm in meinen Tempel. Komm in den Dienst, den ich für dich vorgesehen habe. Sei bereit, dich mir ganz hinzugeben. Gott redet auch zu uns, das weiß ich. Wenn wir auch als Eltern bereit sind, loszulassen, und nicht nur als Eltern, sondern auch selbst bereit sind, loszulassen von unseren Plänen und Gottes Pläne, in unserem Leben Raum gewinnen, dann kann Gott sein Werk tun. Lass mich abschließend einen Bibelvers lesen, eine tiefe geistliche Wahrheit. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Matthäus 16, 25. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Hanna, ein Vorbild im Loslassen und Einlösen ihrer Versprechen. Ich möchte es zusammenfassen. Hanna ist vorbildlich im Umgang mit seelischen Schmerzen und Verletzungen. Sie ist vorbildlich im Gebet, im Vertrauen auf Gott, vorbildlich in Hingabe, in Erziehung und Fürsorge und im Einlösen und Loslassen, Einlösen ihrer Versprechen und Loslassen. Ich möchte fragen, wo hat Gott dich heute angesprochen? Wo bist du gemeint? Musst du eine Entscheidung treffen? Vielleicht heißt deine Entscheidung Buße. Du sagst, ich weiß um deinen Ruf, ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Wenn hier heute Menschen sind, die einen Ruf Gottes auf ihrem Leben spüren, wir möchten mit euch beten. Wenn hier Menschen sind, die realisieren, dass ihr Leben auch im geistlichen Sinne unfruchtbar ist, sie sagen, Gott, verwandle mich, wir möchten für euch beten. Aber es ist wichtig, dass auch du in deinem Herzen darüber zerbrichst. Ich weiß, wenn uns der Heilige Geist nicht erfüllt, und das gehört zusammen, dann werden wir niemals auch imstande sein, seinen Auftrag zu leben. Und Gott möchte auch heute durch seinen Geist wieder neu solche füllen, die ihm Raum geben, dass wir bereit werden für seinen Dienst. Ich möchte sagen, kommt in seine Gegenwart, legt euch ihm hin, weint, fastet, aber empfangt auch seine Verheißung. Amen. Lass uns noch gerne einige Lieder singen. Wer Gott eine Antwort geben möchte und sich traut, hier vorne ist Platz. Dürft euer Herz ihm ausschütten. Ich weiß auch, er wird aber euch auch hören. Ich möchte jetzt noch ein Glaubenswort sagen. Solltest du eine Person sein, eine Mutter sein, die sich ein Kind wünscht, bis jetzt es nicht geklappt hat, auch du bist eingeladen, hier nach vorne zu kommen. Wir werden dich salben mit Öl und dann auch hören, was Gott dir sagt. Ich vertraue ihm, dass er sein Wort bestätigt. Das hat er verheißen. Amen.